Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 48 und was für eine wilde Reise war das. Nils berichtet von seiner Klassenfahrt nach Berlin zum Marathon, hat sein Idol getroffen und eine Privataudienz bekommen. Bei wem das ist, verraten wir natürlich noch nicht. Hört ihr im Podcast, aber er war hellauf begeistert. Am Anfang reden wir über mein Desaster auf dem Fahrrad und was man vielleicht dagegen tun könnte. Und am Ende ging es natürlich auch nochmal kurz nach Pontevedra zu der WM der Kurzdistanz sozusagen. Also genau. Die eigentliche WM war ja in Hamburg, aber das war jetzt ja auch nochmal wieder so eine WM. Die große WM.
WM-Finale. Elite-Junioren. Also da war wirklich, da war richtig was los. Die haben gerockt. Du hast gesagt, es war ein wilder Ritt, hat viel Spaß gemacht wieder mal. Erste Late-Night-Edition, wir haben im Dunkeln aufgenommen.
Ja, das ist, wir sind auch so ein bisschen wie in so eine Late-Night-Show reingestartet.
Ein bisschen, ja, komme ich auch vor. Gut, jetzt könnt ihr mal so einen Drink aufmachen und dann langsam so rein.
Also, macht euch euer Erdinger alkoholfrei auf und Attacke.
Nee, macht den AG1-Drink auf.
Oh ja.
Ah, klar.
Gutes Stichwort, bevor wir in die Episode starten, schnell rein in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn. Und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten, die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an, wie
jetzt, sich
dabei
du solltest
anmelden.
Im Marketing arbeiten. Also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da sind wir mittendrin in der Nummer 48. Und Nicky Boy, es ist eine Late-Night-Edition. Das Hallo. Erste Mal seit Monaten, dass wir im Dunkeln aufnehmen.
So ist es. Nach 20 Uhr hier. Aber schon am Mittwochabend. Weil ich muss morgen früh, was heißt muss, darf morgen früh auf die Hochzeit von Johann fliegen und Dementsprechend bin ich dann ab morgen ganz, ganz früh um 6 Uhr out of order. Also ich schneide den Podcast noch auf dem Flug, habe ich mir überlegt. Aber dann, dann wäre es eng geworden. Deswegen müssen wir hier noch so eine Late-Night-Shift einfügen, sozusagen.
Du hast sogar schon ein bisschen Ärger von deinen beiden Frauen bekommen, die natürlich auch aufgeregt sind. Erster Flug, ist ja so, immer was Besonderes.
Müssen noch packen, sind spät dran.
Genau, und als ich dir die WhatsApp geschrieben habe, als wir koordiniert haben, wann es losgeht, und ich geschrieben habe, lass uns mal so versuchen, 20.30 Uhr, 21 Uhr, weil dann halt auch bei mir der Kleine im Bett ist, kam von dir die Antwort, das ist doch schon lange Schlafenszeit. Also das Rock'n'Roll-Leben ist vorbei.
Ah, es ist vorbei jetzt. Ich sag's dir, wie es ist. Aber ich hatte dann auch gedacht, ja, es wird ja wieder besser. Und dann sagst du, Junge, bis sie eingeschult wird, nicht. Gewöhn dich an die neue Schlafenszeit, 20.30 Uhr, 21 Uhr. Naja, gut.
Ja, spätestens, wenn es losgeht mit dem Vorlesen und du dann immer schon die Blätter dreimal voll oder die Seiten dreimal vorlesen
und musst. Und du schon vorher einpennst oder beim Vorlesen.
Oder du den Ellbogen in die Seite kriegst, weil du eingeschlafen bist. Papi, jetzt lies mal weiter vor.
Kannst du das nicht einfach so einen Trick machen? Einfach einmal einsprechen und dann auf iPhone einfach wie so ein Podcast abspielen?
Ja, nee, der ist schon, dafür ist er zu smart. Dafür ist er zu smart, ja. Gott sei Dank.
Mist.
Also, ich glaube, da muss das Kind aber auch schon ein bisschen einfältig sein, bis das auffällt. Und um das Schwert in der Wunde noch ein bisschen rumzudrehen, du hast nicht bei einer Stunde 30 Ausfahrt tatsächlich einen Hungerast bekommen.
Oh Gott, doch. Ey, also es ist jetzt auch so, ich bin dann irgendwie spät am Nachmittag los und habe auch vorher nichts mehr gegessen, weil ich dachte, ja gut, Mittagessen, also es war jetzt auch nicht irgendwie 17 Uhr, sondern ich bin dann 15.30 bin ich los und dann 12.30 Uhr, 13 Uhr Mittag gegessen und das ist ja normal so, überhaupt kein Problem und so unsere alte Standardrunde gefahren. Ich hatte ja schon mal als Joke gesagt, Johann und ich haben ja so eine neue Standardrunde, die ist jetzt nur noch eine Stunde, weil wir beide älter und unfit werden. Aber eine Stunde Radfahren, ich hatte dann mal wieder, irgendwie das Wetter war so geil, ich habe gesagt, ja, nee, komm, heute mindestens die Standardrunde, die alte, die ist so 1,45, aktuell so 1,55, also die wird immer länger, ich weiß auch nicht, ob die Kilometer mehr werden oder der Wind war stärker oder so, ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall bin ich dann so eine Viertelstunde vor zu Hause, das ist ja dieses Gefühl, als wenn du sonst eine wirklich hart Intervalle ballerst oder lang und so, du einfach merkst, wie die Speicher so richtig leer gehen und dann dachte ich so, ja, okay, aber komm, Viertelstunde, dann geil, zu Hause gab es nämlich Kuchen und so, der stand schon bereit und dann hatte ich schon diesen Kuchen im Kopf und irgendwann habe ich immer mehr gemerkt, dass ich nur noch an diesen Kuchen gedacht habe, den ich schon vorher geholt hatte, der zu Hause im Kühlschrank stand und ich habe dann so, also die letzten 5 Minuten war es schon auf jeden Fall so ein Hungerast. Noch nicht so richtig krass, dass du, ich hatte das halt einmal beim Laufen, wo ich wirklich dachte, kann ich hier irgendwie anhalten und die Blätter von den Bäumen essen oder so. Also das war dann so richtig, aber so, wo du so leicht dizzy wirst schon und wirklich nur noch ans Essen denkst und irgendwie auch so ein ganz kribbeliges Gefühl schon im Körper hast. Und dann dachte ich, bin ich angekommen, gedacht, ey, ich muss jetzt kurz eine Insta-Story machen. Das kann nicht wahr sein. Und das war auch der Punkt bei mir, wo ich wirklich, also das war ja vor, wann war denn das? Am Sonntag war das. Und seit Montagmorgen habe ich permanent so irgendwie so einen leichten Hintergedanken im Kopf, dass ich habe ja diesen Do-it-yourself-Plan angefangen, das hat am Anfang gut funktioniert, dann hat sich das auch alles schön wieder so ausgeschlichen, wie es so ist. Ich brauche halt irgendein scheiß Ziel, wo ich irgendwie mal wieder was hinarbeiten kann und dann muss ich so mir irgendeinen Plan aus dem Club aussuchen, der, keine Ahnung, so alltags, also sind die ja alle eigentlich so alltagstauglich ist, dass man so, keine Ahnung, 10 Stunden die Woche trainiert oder so.
Ja, oh, wow, 10 Stunden ist aber jetzt auch nicht gerade, ich bin Jungpapa und busy, also.
Ja, warte, jetzt ist gerade mein Kopfhörerkabel rausgerissen, so, jetzt habe ich nicht mehr verstanden, aber wenn da jetzt 10 Stunden steht oder 12 Stunden steht, dann fallen 3 Sachen aus und so, dass ich mindestens auf meine 6 bis 8 Stunden Sport in der Woche komme. So,
ja,
weißt
das
du?
Stimmt, das stimmt.
Und es ist ja auch mal nicht schlimm, wenn man dann immer die Zeit hat und das organisiert kriegt und dann auch mal, also ich habe mir überlegt, wenn ich so 10 bis 12 Stunden und irgendein Ziel, wo ich wirklich darauf hintrainiere und wo ich sage, das muss auch, das darf nicht ein 10-Kilometer-Lauf sein, der egal ist oder so, sondern so ein Ziel, wo ich auch so ein bisschen wirklich weiß, ich muss eine gewisse Fitness haben, damit das nicht so ein richtiger Reinfall und Pain wird, überhaupt ins Ziel zu kommen. So, also irgendwie so, keine Ahnung. so eine Mitteldistanz oder sowas oder so ein S-Grail oder keine Ahnung, irgendwie sowas, was auch so ein bisschen herausfordernd schon ist, oder ein Marathon laufen, keine Ahnung, irgendwie
ich
sowas.
Ich wollte gerade sagen, Joran hat es ja eigentlich vorgemacht.
Ja, der hat es gut gemacht,
schon,
genau, Sub-3-Marathon, aber er ist halt auch, das war auch krass zu sehen, der ist halt dann auch wieder 100 Kilometer gelaufen vorher die Woche.
Ehrlich?
Ja, der ist bis zu 100 Kilometer gelaufen. Der ist dann am Anfang also, so ein bisschen und ist dann, den hat dann wieder richtig Ehrgeiz gepackt.
Körperlich
weil dann
angesehen hat man ihm das aber nicht.
Ja, also ist, aber der hat schon wieder richtig abgenommen. Der hat schon wieder richtig abgenommen. Das war gut für ihn. Also das war krass zu sehen bei ihm. War so ein bisschen, oh scheiße, jetzt habe ich mich da reinquatschen lassen so nach dem Motto. Jetzt muss ich ein bisschen was machen. Da waren wir mal ein bisschen laufen und haben uns einmal verabredet. Und da kam er hier hingelaufen und meinte, boah, fuck, ich war spät. Ich bin jetzt hier die 4 Kilometer im Viererschnitt hingerannt. Da dachte ich so, hä? Oh. Und dann sind wir so ein 8er gelaufen und dann ist er wieder zu mir und meint, jetzt versuche ich die 4 nach Hause auch nochmal Viererschnitt zu laufen. Und dann hat er mir geschrieben, ey, geil, hat funktioniert, den letzten sogar 3,30. Und dann habe ich ihm geschrieben, Alter, wenn du hier 8 Kilometer in einem 15-Kilometer-Lauf mit am Anfang und am Ende Viererschnitt laufen kannst, dann muss schon eine Sub 3 drin sein. So, und das hat ihn, glaube ich, getriggert. Und ab diesem Zeitpunkt, ab dieser Trainingssession, wo er gemerkt hat, ah, da ist noch was im Tank, hat er wieder Intervalle gemacht, ist wirklich Longruns und hat dann kontinuierlich aufgebaut und in der Peak-Woche einmal 100 Kilometer gemacht.
Ach krass, aber ja. Über wie viele Wochen hat er das gemacht? Weil das wirkt ja irgendwie so
gefühlt. Ich weiß
so nicht gefühlt,
genau, es waren
dann
schon
4, 5
Wochen waren das dann. 5 oder 6 Wochen.
Ja, das ist was, es ist einfach faszinierend, wenn du es einmal drin gehabt hast. Also das hatte ich jetzt ja auch, von uns sind ja auch einige Berlin gelaufen. Und wer mich wirklich krass überrascht hat, war Fips, der ja auch, Beispiel, genau wie du, der ist halt im Dezember Papa geworden und hatte ja ein extrem hohes Niveau zu dem Zeitpunkt, hat ja gerade Hawaii gemacht und der ist ja 2019 nach Nizza, er ist halt absoluter Fan vom Berlin-Marathon und ist 2019 nach Nizza die 2,39 gelaufen. Das war so seine Bestzeit und das war echt auch ein Brett, das war richtig krass, wie er das gemacht hat. Da waren, glaube ich, zwischen Nizza und Berlin 3 Wochen. Wir haben so 2 lange Läufe gemacht. Aber der Punkt ist ja, dass die Geschwindigkeit, sage ich eigentlich immer wieder, die du im Ironman über die Halbdistanz laufen kannst, ist so eine reelle Marathon-Solo-Zeit. So, und was ihm halt gefehlt haben, waren natürlich so ein bisschen die Langläufe, weil du läufst keine 34 Kilometer, wenn du in der Vorbereitung bist, auf eine 70-3-Distanz. Da haben wir dann, glaube ich, noch 2 gemacht. Und dann ist er wirklich diesen 2,39er-Marathon gerannt, der für ihn halt einfach so krass war, dass er diese 2,40er-Barriere durchbrochen hat. Dann kam Corona, dann hat er halt letztes Jahr Hawaii gemacht. Ich würde sagen, er hatte nicht mehr diese Laufform, die er 2019 hatte, aber so das Gesamtpaket war ganz gut und ist dann im Dezember Papa geworden und hat dann halt gesagt, okay, Berlin, deutsche Polizeimeisterschaften, er ist halt bei der Polizei und hat aber irgendwie die Kurve überhaupt nicht bekommen. Und dann hat er so, glaube ich, wirklich 3 oder 4 Wochen, ich wollte eigentlich jetzt nochmal genauer hingucken, ich habe vorgestern mal so kurz rüber geschaut. Da hat er dann so Wochen, wo er mal 50, 60 Kilometer gelaufen ist. Und ich glaube, er hatte eine Woche, wo er auch tatsächlich mal 75 gerannt ist. Und ich habe dem aber wirklich noch geschrieben, ich so, Fips, geh keine Bestzeit an, das wird nicht funktionieren. Lauf so 4er-Schnitt, versuch irgendwie eine 2,48 zu laufen. Okay, alles klar, ja, vielleicht sollte ich mich am Puls orientieren. Ich so, ja, kannst du machen, aber versuch jetzt hier nicht irgendwie neue Bestzeit. Und dann gucke ich im Tracker natürlich unter Favoriten. Und da ist der Kerl einfach wirklich eine 1,19 noch was angelaufen. Also so, dass er halt eine 2,39 gerannt wäre. Und dann ist der aber jetzt nicht im Sinne von hochgegangen, sondern ist halt einfach eine 1,22 draufgelaufen und ist wirklich eine 2,41 gelaufen. Und ich weiß nicht, woher er das geholt hat. Wahnsinn. Aber er hat halt einfach die ganzen Jahre vorher, und das ist ja bei Johann auch, er hat immer seine Swimruns gemacht. Klar, er hatte irgendwie seine Knie-OP, aber das war ja auch, wann war das? Im Januar, Februar?
7 Monate, her.
Ja, guck mal.
Kreuzbandriss.
Ja, aber trotzdem, der hat dann ja stabil wieder rangegangen und ist halt immer Rad gefahren, Krafttraining gemacht und so. Da siehst du es halt einfach immer wieder, wenn du eine Basis hast, die einfach jahrelang aufgebaut wurde. Und das wird ja bei dir genau das Gleiche sein.
Ja,
also völlig unabhängig davon, was du machst.
Ich bin heute nochmal mit Tom eine kleine Runde gefahren, weil Tom muss ja auch, der hat ja eine Wette verloren gegen Dani und Strati. Ich weiß nicht, was du mitbekommen hast, aber.
Der muss eine Langdistanz machen.
Der muss eine Langdistanz machen.
Oh, wow,
genau.
Wow.
Tom Schlegel, der Fotograf, der sonst immer nur an Sideline steht und auf den Auslöser drückt, muss eine Langdistanz machen. Ich habe dann auch mit ihm heute so ein bisschen, also Tom, ne, wenn du es hörst, jetzt baue ich Druck auf, so ein bisschen getriggert, habe gesagt, so ja komm, aber du willst das Ding ja jetzt nicht einfach nur machen, um es zu machen. Also du willst ja schon eine Zeit. Ich sag's eigentlich, ich meine, wer Tom vielleicht nur als Fotograf kennt, der Typ war
Deutschland-Kader laufen früher, Trailrunning und so, der ist 160 Kilometer, 100 Meilen-Dinger gelaufen, Mont Blanc Trail und keine Ahnung was, so ganz, ganz abgefahrene, krasse Dinger und ist eine unfassbare fucking Laufmaschine gewesen. Hat dann halt jahrelang nichts gemacht und das ist auch so frech, wenn der dreimal laufen geht, dann läuft er mit dir immer wieder ein Zehner im 4-10er-Schnitt. So, gar kein Problem. Oder 4-30er-Schnitt, 4-20er-Schnitt, so ist dann für den so Jogging-Tempo ist dann immer wieder 4-30, nachdem er viermal laufen war. Das ist so frech, obwohl er wirklich jahrelang fast nichts gemacht hat und auch nur ganz unregelmäßig. Das ist halt dieses, wenn du einmal dieses ganz krasse Niveau hast, wo halt der Viererschnitt, der bei ihm der 3-15 oder 3-20er-Schnitt war, dann ist jetzt halt 4-30, ist dann halt immer noch oder schnell auch wieder easy. Und dann hat er gesagt, naja, also es gibt noch eine Bestzeit in der Familie, die mein Papa hat und das ist eine 9-11.
Oh.
Da habe ich auch mit den Ohren geschlackert und gesagt, geil, das finde ich gut, Tom.
Na gut, das kannst du nicht, eben nebenbei machen.
Nee. Ja, hat er auch gesagt, muss er auch schauen, aber es ist natürlich, die Vorstellung ist geil. Und da habe ich dann auch wieder so gedacht, so keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es jetzt bei mir unbedingt eine Langdistanz sein muss, aber es ist auch irgendwie spannend zu gucken, so ey, wenn du jetzt so, sag ich mal, dieses Normalo-Training, was ja auch ganz viele machen bei uns im Pushing Limits Club, in den Trainingsplänen, was viele machen, die irgendwie Family haben, arbeiten oder so, wie gut kannst du mit sowas sein? Das will ich irgendwann auch nochmal rausfinden.
Ja, das machen, um mal ganz kurz einzuhaken, das machen 95% oder wahrscheinlich 98% der Athleten.
Ja, genau.
Also so diese,
aber ich habe das noch nie so gemacht.
Nein, ich weiß, und auch das Umfeld, in dem wir uns bewegen und natürlich auch so meine Athleten, da ist ja, die trainieren ja alle irgendwie, keine Ahnung, zwischen 12 und 15 Stunden pro Woche, wenn sie eine Langdistanz machen. Und auch das sind ja schon die, die viel trainieren. Du hast ja extrem viele, die einfach wirklich nicht mehr Zeit haben, als 8 bis 12 Stunden zu trainieren. Die fahren dann vielleicht mal ein Trainingslager, was ja auch total Sinn macht, und sammeln da dann mal eine 20-25-Stunden-Woche. Vielleicht sind sie auch hoffnungslos übermotiviert und machen eine 30-Stunden-Woche und sind dann krank oder verletzt.
Ja,
aber man muss halt ganz ehrlich sagen, der Großteil der Triathleten hat ja gar nicht die Möglichkeit, mehr als 8 bis 10 Stunden pro Woche zu trainieren. Das ist ja auch das Perverse an unserer Sportart. Da musst du ja einfach schon jeden Tag 1,5 Stunden trainieren.
Ja, das ist pervers. So. Und bei mir im Kopf ist das so, ja, 8 bis 10 Stunden, boah, da mit einem Ironman, weiß ich nicht, ob ich das machen würde.
Genau.
So, ne? Aber das ist ja die Realität. Und
absolut.
Am Ende ist halt genau das, was ich auch gedacht habe. Ja, also mir geht es nicht darum, einen Ironman zu machen oder nicht zu machen. Aber ich denke mir so, ja, boah, wenn ich 8 bis 10 Stunden trainiere und dann Ironman mache, weißt du, wie weh der Ironman dann tut?
Ja, das hat in der Tat, ich weiß nicht, ob du es auf Instagram gesehen hast, das hat in der Tat Basti am Wochenende erlebt. Ich habe dann ja auch in der Story reingepackt, so never ever skip the long run in preparation for the marathon. Ja. Das ist einfach das Wichtigste, was du machen musst, ist der lange Lauf. Und man muss wirklich zu seiner Verteidigung sagen, er hat den vor 4 Wochen, glaube ich, gewonnen. Der hat halt bei so einem Gewinnspiel mitgemacht und hat.
Du musst mal kurz erklären. Also, ein Athlet von dir, der Basti, hat den Marathon-Startplatz vor 4 Wochen gewonnen.
Genau, genau.
Und dann habt ihr auch eine Notfallvorbereitung noch gemacht, oder was?
Ja, der hat dann irgendwie ich glaube, 2 lange Läufe gemacht. Er hat auch im Juni Hamburg gemacht, aber es war halt auch Anfang Juni.
Also Ironman.
Hat dann Ironman Hamburg, genau. Also, das war jetzt, klar, das ist ein fitter Typ. Der hätte auch normalerweise, wenn er sich früher vorbereitet, safe eine neue Bestzeit laufen können. Seine Bestzeit ist aktuell 2,55. Das hat er auf jeden Fall, hätte er das drauf gehabt. Aber wie das dann so ist, er hat auch 2-3 Halbdistanzen gemacht, aber eben nicht diese langen Läufe.
Ja, keine.
Und das war dann vorher auch immer so, ja, Coach, aber das ist dann schon, also so eine Halbdistanz ist ja schon vergleichbar mit einem langen Lauf. Und ich so, ja, also so wirklich nicht, aber geht schon in die Richtung. Und dann ist er halt auch so einfach dieser Klassiker. Er hat dann gesagt, okay, ich laufe jetzt keine Bestzeit an, das wird einfach nichts werden, das ist Schwachsinn. Hat dann auch schon ein paar Körner verschossen, weil er hat 15 Minuten vorm Start und jeder, der schon mal in Berlin war, das ist halt echt krass beeindruckend. Also da werde ich auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen, weil ich bin den ja selber mal gelaufen. Das war so eine Jugendwette 1996. Da bin ich eine 2,46 gerannt damals. Das war mein erster Marathon. Und die letzten Jahre war ich halt nicht da. Und wir müssen echt nochmal darauf eingehen, was das für ein Event ist, auch im Vergleich zu Veranstaltungen irgendwie wie Rot oder Hawaii oder so. Aber das war schon wirklich krass beeindruckend, in dieser Riesenstadt überall, wo du warst, ob das jetzt in Restaurants warst, ob das in Cafés warst, überall hatten sie halt alle diese Akkreditierung am Handgelenk und gefühlt ist einfach jeder, den du getroffen hast, diesen Berlin-Marathon gelaufen. Und
kommen wir gleich noch zu, würde ich sagen.
Bleib
bei der Story und da muss ich meine ja auch noch zu Ende bringen. Also, das ist ganz schön wild also, hier.
Du merkst hier deine Story. Basti ist halt im Startblock B und diese Startblöcke, die sind halt einfach unfassbar, weil jeder Startblock, er hat so viel Starter wie wahrscheinlich zwei Ironman zusammen.
Ja.
Und 15 Minuten vor dem Start guckt er so an sich runter und denkt, die haben ja alle einen Chip am Fuß. Wieso hab ich keinen? So, dann hat er halt tatsächlich 15 Minuten Zeit, noch einen Chip zu organisieren und ist dann irgendwie 2 Kilometer im 3,40er Schnitt zu dieser, zum Mika-Timing gerannt und hat sich dann diesen Chip am Fuß und musste dann da noch die Ordner bequatschen, dass sie ihn dann durch den Zaun wieder durchlassen und sowas alles. Also, er hat auf jeden Fall Puls 200, bevor der Startschuss schon gefallen ist.
Warm-up,
genau. Er war definitiv
Puls hoch, Adrenalin hoch,
alles.
Optimal.
Aber natürlich auch schon ein bisschen Adrenalin verschossen, würde ich sagen. Um die lange Geschichte kurz zu machen, er ist halt schon so auf unter 3 Stunden angelaufen und ist dann auch so mit diesem 3 Stunden Luftballon gelaufen, den Pacern. Und er meint, nachher, es ging halt einfach nicht mehr. Und halt klassisch ab 28. Das ist ja dann wieder so diese klassische Zeit, was du halt auch in der 70-3-Vorbereitung, also ich bin großer Fan von Longruns, da lasse ich die Athleten halt auch mal so eine Stunde 45 laufen, Stunde 50, aber halt nicht länger. So, und nach genau dieser Zeit fing es dann halt bei ihm an, richtig, richtig schwer zu werden. Und dann ging halt nichts mehr. Und dann hat er halt auch wieder so diesen Unterschied realisiert. Er hat dann auch zu wenig Gels mitgenommen. Man muss auch sagen, wir haben uns das Zimmer geteilt und so richtig fokussiert sind wir an die Sache nicht rangegangen. Es war eigentlich eher wie so ein Spaßwochenende. Und das ist natürlich fies, wenn der eine davon dann Marathon laufen muss. Auf jeden Fall war er dann halt ohne Gels und hat halt realisiert, dass es halt beim Stadtmarathon, und das finde ich halt auch ein bisschen hart, einfach tatsächlich nur Wasser und Bananen gibt. Da merkt man dann auch wieder,
wie. Nee, aber die haben doch auch da Morten gehabt an der Strecke.
Ja, aber irgendwie, ich glaube, war
nicht immer,
Station.
Oder was?
Nee. Das ist dann wirklich relativ mickrig. Aber
also wenn es das gibt, dann musst du grabben und in die Taschen voll machen.
Ja, aber du kannst natürlich auch nicht, ich meine, die haben mittlerweile 47.000 Läufer.
Ja, ich weiß.
Und wenn jeder von denen einfach nur 4 Gels bekommt, dann kriegen die Mortenathleten weniger Geld. Also das ist halt einfach so. Das ist halt schon auch einfach eine Riesenmenge. Das kannst du halt echt nicht mit dem Ironman vergleichen.
Ja, stimmt.
Weil das halt einfach so Wahnsinnszahlen sind. Und auf jeden Fall ist der Kerl dann halt wirklich so hochgegangen. Und der Tag danach, das ist ja dann das Schlimme daran. Und wir sind dann mit der Bahn zurückgefahren. Ich hab die ganze Zeit nur gelacht, weil er halt einfach wie so ein Hüftkranker da durch die Gegend gelaufen ist. Oh und da ist es, also es macht keinen Spaß, einen Marathon zu laufen, wenn du nicht gut vorbereitet bist.
Und genauso würde ich mich fühlen, mit 8 Stunden in Ironman zu gehen. Also so, ne, das ist so, das ist auch bei mir im Kopf genauso drin. Und deswegen hatte ich halt auch überlegt, irgendwie, keine Ahnung, also ich brauche ein Ziel, was es dann wird, mal dahingestellt. Das muss ich mir jetzt mal überlegen, die nächsten Tage. Und da muss ich mir einfach den entsprechenden Plan raussuchen, Bowser's Pushing Limits Club, und den durchziehen. Und weil ich dann, also so zumindest meine Hoffnung, auch nicht völlig underperformen will, ziehe ich das auch irgendwie durch und schaue, dass ich irgendwie dann morgens oder abends halt dann auch einfach ganz klassisch so wie ein Otto-Normalverbraucher oder meine Mittagspause die Einheiten durchziehe, weil das war schon irgendwie, das ist schon kacke, wenn du merkst, dass du eine Stunde 45 Radfahren gehst und irgendwie dir Gedanken machen musst, ob du ein Gel oder einen Riegel mitnehmen musst. Das darf nicht passieren. Und ich war dann noch laufen. Pass auf, die Story geht weiter. Ich war dann noch laufen und ich hatte letzte Woche einen so einen Lauf, der war wieder so 4,50, 5er Schnitt. Es war auch richtig, ich bin morgens gelaufen, es war kühl. Ich hatte so gute Beine.
Ja, ja.
Es war so,
Spätsommer.
I'm back. Und ich war dann 3 Tage später nochmal laufen und war am Keuchen wie Sau, die Beine schwer und mir war auch schon wieder so ein bisschen dizzy, weil ich wahrscheinlich auch wieder am Tag zu wenig getrunken gegessen hatte und hatte 5:20 auf der Uhr, 5:15. Und dann dachte ich auch wieder so, I'm not back, I'm totally out of shape, wiege 90 Kilo und bin so unfit und das ist irgendwie, es kann es nicht sein, so, da habe ich keinen Bock drauf, das ist nicht der Lifestyle, das ist nicht so, was ich die ganzen Jahre gemacht habe. Und hab dann realisiert, okay, das ist auch so, nach Rot hatte ich einfach, das war einfach zu viel, so dieses Pro-Ding und so Fokus nur darauf und das zählt und ich muss jede Session machen und ich will jede Session machen, weil ich will das richtig machen, ich will alles rauspressen, was irgendwie geht. Und darum geht es ja auch gar nicht unbedingt oder auch bei 95%, ne, irgendwas in dieser Range haben wir ja gesagt, sondern es geht doch auch um diesen Lifestyle, um dieses irgendwie Sport machen, weil irgendwie, wenn geiles Wetter ist und ich kann Radfahren gehen, es ist einfach, es macht einfach Bock. Fit sein, dass du einfach sagen kannst, ja, okay, ich gehe halt heute vielleicht auch mal, weil ich die Zeit habe und das Wetter passt, auch mal 4 Stunden Radfahren und ich kann das. So, wenn ich jetzt 4 Stunden Radfahren will, weiß ich nicht, ob ich wiederkomme.
Also das wollte ich eben auch nochmal einwerfen, also um das mal zusammenzufassen, zu sagen, bei einer Stunde 40 Ausfahrt nach Hunger zu bekommen, das ist, das ist erbärmlich, Niki.
Hör auf!
Man muss so sagen, wie es ist, das ist erbärmlich, weil die Speicher reichen eigentlich immer und das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass du voll in der Zuckerverbrennung gefahren bist.
Mit 170 Watt.
Genau.
Bei 90 kommst Kilo, rechne das mal pro Watt pro Kilo
kommst
aus.
Kommst du mit einem 24er Schnitt nach Hause und hast einen Hunger aus. Das ist einfach erbärmlich, muss man sagen. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Also ich finde auch, dass das ja eigentlich auch, ich meine, das ist ja auch das, was ich immer sage.
Ich habe mal kurz 170 durch 90 ausgerechnet. Für Watt pro Kilo sind 1,8.
Ah, das ist schon High Performance. Das ist schon.
Oh Gott.
Naja, also, aber das ist das, was ich sagen wollte. Ich finde halt auch, das ist eigentlich, glaube ich, auch das, was jeden irgendwie antreibt, der diesen Sport macht, dass du halt in dem Moment, wo du drin bist, und das ist halt egal, ob es Schwimmen, Radfahren oder Laufen ist, dass es dann halt einfach Spaß macht. So, und das Problem ist halt tatsächlich einfach, je höher dein Niveau ist, desto schwieriger ist es, desto herausfordernder ist es, das zu halten. Ich hatte heute auch gerade einen Athletencall mit einem Athleten, der schon für Kona nächstes Jahr qualifiziert ist. Der ist in Frankfurt 1:04 geschwommen und ist immer so 2 bis 3 Mal pro Woche geschwommen und ist jetzt die letzten Wochen und Monate nur 1 Mal pro Woche geschwommen. Und natürlich fühlst du dich dann im Wasser jedes Mal wieder schlecht, wenn du halt einfach nur 1 Mal pro Woche ins Wasser gehst, fehlt dir halt komplett dieses Wassergefühl, wenn du halt 2 bis 3 Mal pro Woche ins Wasser gehst, springst du jedes Mal wieder ins Wasser und hast noch so diesen leichten Touch auf den Fingern und dann fühlst du dich halt besser. Und genauso ist es natürlich auch beim Laufen. Beim Laufen ist halt echt einfach noch so dieses Riesenproblem, wenn dann halt das Gewicht dazukommt. Und man halt wirklich, ich weiß nicht, bei dir sind es jetzt wahrscheinlich aufgrund der Größe 5, 6, 7, 8 Kilo mehr als.
Ich hatte 80 Kilo, 81 Kilo in Rot und habe jetzt 90, 91. Also es sind gut so, ja, irgendwas zwischen 8 und 10 Kilo mehr. Und um es komplett zu machen, ich habe gerade nochmal geguckt, ich bin 27er Schnitt gefahren. 168,4 Watt waren es nur, also ich habe sogar noch hochgerundet.
Ja, da ist man schon. 45 Kilometer. Da muss man schon richtig die Kohlenhydratreserven angreifen.
Ja, aber es ist genau das. Ich meine, es geht sauschnell, aber es kommt natürlich auch wieder schnell, weil ich zum Glück eine gute Basis habe. Also ich mache mir da jetzt auch keinen Kopf. Aber es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Schwimmen ist da ja noch ehrlicher und noch krasser. Also wenn du halt nur einmal die Woche schwimmen gehst, kannst du ja fast kein Wassergefühl kommen, weil jedes Mal, wenn du dann einmal geschwommen bist, es wieder da ist, bis nächste Woche ist es wieder weg.
Ja, ja. Und vor allem, wenn du es halt nicht wie du mit der Muttermilch aufgenommen hast. Also ja. Das ist ja auch immer so dieses Riesending, wenn du es erst als Erwachsener gelernt hast und dann wirklich mal so wie ich jetzt 2 Jahre lang keinen Meter geschwommen bist, dann fühlt sich das nicht gut an, wenn du ins Becken springst. Und dann hast du vielleicht aufgrund der Körperkonstitution eine bessere Wasserlage als früher. Aber irgendwann geht dir halt einfach, das heißt irgendwann nach 60, 70 Metern geht dir halt die Kraft aus und dann kämpfst du ja wirklich nur noch damit, nicht unterzugehen, als vorwärts zu schwimmen. Ja, um das abzuschließen, das Thema, Niki Boy, wir müssen halt einfach wieder eine Konstanz reinbringen. Ich war wirklich nach dem Marathon so gehypt, ich werde da gleich noch ein bisschen was von erzählen, weil es halt wirklich so ein beeindruckendes Event einfach war, dass ich dann echt abends noch laufen gegangen bin und es war für mich eine ziemlich anstrengende Woche, weil ich jobmäßig noch auf Teneriffa war und der Flug gecancelt wurde und einfach sehr wenig geschlafen habe die ganze Woche, viel gearbeitet habe, dann natürlich auch jeder, der mich beim Rennen schon mal erlebt hat, auch sehr emotional bei der Sache war, hatte dann noch eine extrem coole Privataudienz mit Patrick Sang, muss ich auch unbedingt noch erzählen, den Trainer von Eliud Kipchoge, das war wirklich cool und dann bin ich halt mit Basti aufs Zimmer und kurze Augen zugemacht und natürlich beide sofort weggepennt, aber es war halt auch so mega Wetter irgendwie in Berlin, es war halt zum Laufen perfekt, weil es halt nicht richtig warm war, also gerade als Start war um 8:45, da war es sogar noch relativ kühl im Schatten, da waren es vielleicht so 11-12 Grad und das ist natürlich für die Läufer perfekt und es war dann auch bewölkt und erst gegen Mittag ist es dann aufgerissen und nachmittags war es dann halt richtig, richtig schön und Basti und ich haben erstmal 1,5 Stunden lang gepennt bis zum geht nicht mehr, dann habe ich ein bisschen gearbeitet und dann ich so, oh Basti, ich hätte echt eigentlich noch Bock zu laufen, ja, so, ja, mach doch und das war dann irgendwie so um 18 Uhr habe ich dann die Laufschuhe geschnürt. Fiel mir auch relativ schwer, aber ich hatte irgendwie Bock und dann bin ich halt so losgerannt. Und das Beeindruckende an Berlin ist ja tatsächlich, dass du gerade, wenn du irgendwie Berlin-Mitte bist, alle 500 Meter hast du ja irgendwie einen Palast oder irgendwie ein Bundestag oder whatever. Unfassbar. Also diese Stadt, ich bin kein großer Fan, weil die ist mir wirklich zu groß.
Ja, geht mir auch so.
Eine riesengroße Stadt. Und da kommt mir Hamburg immer wie so ein Dorf vor. Klar, ist auch doppelt so groß von der Einwohnerzahl her, aber ist natürlich auf der anderen Seite irgendwie eine coole Metropole. Aber wenn du dann so an der Spree langläufst und dann so diese Atmosphäre, gerade dann halt auch so diese Golden Hour, bevor die Sonne untergeht, das hat schon richtig Bock gebracht. Und da habe ich halt auch gedacht, boah, irgendwie wäre das schon cool, nochmal hier diesen Berlin-Marathon zu laufen, weil was halt wirklich der Fakt ist, und das ist schon losgegangen, als wir am Samstag angekommen sind, und dann kommst du da zu diesem Tempelhof, wo ja die Startunterlagenausgabe ist, und das ist ja schon
brutal voll, ne?
Voll, mega voll, krass beeindruckende Atmosphäre, das Wetter hat natürlich auch gepasst. Und dann, wie gesagt, jeder in der Stadt hat dieses blaue Bändchen am Handgelenk, und dann sprichst du im Restaurant den einen an, ja, ich komme aus USA und wollte hier unbedingt mal laufen, ich komme aus Florida. Und nach der am Abend bei der Party, das war auch cool, stand dann so eine Gruppe Spanier vor uns, die Siegerehrung, die sind ja so in so einem alten Kino, und da war dann so eine Gruppe Spanier, die waren richtig gut drauf. Und dann haben wir irgendwie erzählt und gequatscht, ich da mit meinem Straßenspanisch, und haben sie gefragt, woher ich halt komme. Ich so, ja, Hamburgo. Und die so, ah, coole Stadt. Und ich so, ja, ist echt schön. Und wenn ich das hier mit Berlin vergleiche, das ist so eine riesengroße Stadt. Und dann fingen die halt voll an zu lachen. Und man so, ah, die so, das ist doch nicht groß. Und ich so, hä, wieso, wo kommt ihr denn her? Und dann kamen die halt aus Mexico City. Waren das keine Spanier, sondern Mexikaner.
Ja.
Und ich so, ja gut, okay, wenn man aus Mexico City kommt, dann ist Berlin vielleicht dann doch nicht so groß. Naja, und dann halt dieser Start. Es war natürlich brutal, dadurch auch, dass Eliud Kipchoge da war, und ich hatte ja, dadurch, dass ich Tabea betreut habe, eine Akkreditierung und durfte in diesen Elite-Startbereich rein. Und dann bin ich halt morgens mit Basti hin und habe dann gefragt, wo denn die Elite-Läufer sich einlaufen, war mit Tabea verabredet da in dem Bereich, und dann kam ich halt an, und dann waren da diese ganzen Ineos-Typen, der Lauftrainer auch von Cameron Worth, dann der Trainer sofort Patrick Sang, bei dem ich ja letztes Jahr diese Trainerfortbildung auch gehört hatte von der DTU und von vom DLV. Der war dann auch da. Dann kam Eliud da raus, da schon mit irgendwie so einer Entourage von 5, 6, 7. Es waren wahrscheinlich dann seine Pacer und die anderen Läufer. Und das ist halt schon, wenn dann so ein Typ dir gegenübersteht, das ist schon beeindruckend, weil der hat dann irgendwie gefühlt vermutlich nochmal eine andere Aura als jetzt irgendwie ein Frodo oder so. Wobei bei Frodo ist man wahrscheinlich genauso drauf, wenn man ihn noch nie vorher gesehen hat. Und das ist wahrscheinlich so dieser Punkt, das kennt man. Man war irgendwie schon mal im Warm-up-Bereich von Rot, und da habe ich dann auch so an die Momente gedacht, als ich da mit Nils stand und alle um uns herum waren. Das ist schon auch ganz, ganz besonders. Und ich glaube, auch wenn man das nicht kennt, ist es wahrscheinlich ähnlich beeindruckend.
Man muss ja auch mal sehen, ganz kurz, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber diese Momente, die du jetzt beschreibst, das ist ja auch was, du hast davon schon einige erlebt. Und ich genauso durch irgendwelche Foto-Video-Jobs oder so, wo man dann auch manchmal in diesen Bereich kommt. Und das ist ja wirklich was ganz Besonderes, wo wir wieder bei den 98% sind, der Leute nie im Leben hinkommen werden.
Klar.
Und diese Stimmung oder das da mitzuerleben oder so eine Aura von wem, was du jetzt sprichst, das ist schon so was, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber rede.
Ja, voll.
Das ist so, voll. Wenn da diese Musik ist und diese großen Rennen, und du bist dann so nah dran und siehst, wie die sich einlaufen, wie sie sich warm machen, wie die sich in Rot da nochmal irgendwie den Neo anziehen oder nochmal an den Baum setzen oder an den Bauzaun, der da steht, nochmal in sich gehen, unfassbarer Fokus, den du dir ansehen kannst, die Athleten. Und wenn du das mal irgendwie sehen kannst, durch den Zaun gucken kannst und da ein paar Blicke drauf achten kannst, also das ist schon, für mich ist das was super Besonderes und was total geil ist, wo ich, wenn ich jetzt darüber rede oder so, da immer das wieder erlebe, auch immer nochmal merke, so fuck, das ist eigentlich geiler für mich als die Finishline oder als das Rennen oder so dann, sondern das ist so diese Pre-Start-Nerves und diese Angespanntheit, die in der Luft liegt, und das ist Wahnsinn.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, das ist auch wirklich eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, und das war halt auch für Tabea, ich meine, die ist ja wirklich irgendwie jetzt durch die letzten zwei Jahre dermaßen reingespült worden durch ihre Leistungsentwicklung, und dann habe ich sie getroffen und sie war auch echt kreidebleich und war halt so aufgeregt, hat die ganze Nacht nicht geschlafen, und dann meinte sie, dann komme ich da in den Bus rein, weil die war halt auch im Elitefeld und hat auch im Interconti gepennt, da war halt auch eine ganz besondere Atmosphäre am Abend vorher schon, als wir uns nochmal getroffen haben. Und dann meinte sie, ist sie dann morgens in den Bus rein, um halt zum Start zu fahren, und dann saß sie da halt so neben Eliud. So. Und dann hat sie halt auch so, was mache ich hier halt eigentlich?
Das ist nochmal krasser.
Ich wollte doch einfach nur den Berlin-Marathon laufen. Ja. Weißt du, so, das ist natürlich schon auch krass. Und das war schon eine abgefahrene Atmosphäre. Und dann Und das, glaube ich, macht dann aber vielleicht doch nochmal irgendwie so einen Unterschied zu zum Rennen wie Hawaii, wobei das auch schon echt krass ist, wenn du da aus dem King Kamehameha Hotel rauskommst und diese Vorstadtatmosphäre hast.
Aber das habe ich zum Beispiel auch noch nie erlebt. Also da war ich ja, da bin ich auch nicht reingekommen.
Wahnsinn.
Da kann ich mir auch nur vorstellen, dass das auch nochmal so wahrscheinlich rotmäßig oder vielleicht nochmal das Top
ist. Ja, nee, das finde ich fast noch krasser, weil da irgendwie auch so, wobei das ist in Rot auch, dass es im Dunkeln losgeht und dann ja gerade erst die Sonne aufgeht. Ja, wobei das ist in Rot schon auch besonders. Das ist wahrscheinlich vergleichbar mit Hawaii.
Ja, okay.
Aber was ich halt sagen wollte, in Berlin kommt dann halt einfach nochmal, da wird dir dann halt so diese Größe dieses Events bewusst.
Ja.
Dass da halt einfach 47.000 Läufer sind, dann halt so diese ganze Security auch und dass dann auch einfach diese ganze Stadt, und das ist ja wirklich so, da ist halt einfach kein Meter an diesen 42,105 Kilometer, wo keine Zuschauer sind. Und überall im näheren, also im Bereich Mitte, Innenstadt, sind da Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser rein. Also es ist wirklich so unvorstellbar, wie voll das ist und was dieser, klar, ich meine, es ist halt ein Major-Marathon, da steckt dann halt einfach auch nochmal eine ganz, ganz besondere Aufmerksamkeit drin. Und wenn du dann auch so diese Anzahl der Elite-Läufer siehst, also ich weiß es natürlich noch so vom Hamburg-Marathon, wo dann da irgendwie 15 Leute vor der Startlinie sich dann noch einlaufen. Und dann kommt da halt, heißt es halt für die Elite-Läufer so, ihr dürft euch jetzt einlaufen. Und dann laufen halt einfach, weiß ich nicht, 150 Leute rum. Und von diesen 150 Leuten laufen wahrscheinlich 120 unter 2:10. So, also, das ist so, das war halt einfach so beeindruckend zu sehen. Und das war wirklich krass. Und dann, ich war mit dem Felix zusammen, dem Manager von Philipp Flieger. Und der kannte das ja alles und hat dann auch gemerkt, dass ich echt einfach so, das war einfach cool für mich. Und dann sind wir rübergegangen in den Zielbereich. Und da sind dann so die Elite-Zelte für die Läuferinnen und Läufer, dass sie halt ins Ziel kommen, da liegen dann ihre Beutel, ganz, ganz primitiv, einfach so Erste-Hilfe-Zelte, Biertische, Bierbänke und dann zwei Kühlschränke, wo halt Getränke drin sind, aber halt ein Flatscreen an der Wand. Und das war für uns natürlich die Möglichkeit, das Rennen zu betrachten. Und dann bin ich reingegangen und dann war da auf einmal so diese ganze Ineos-Crew. Und dann habe ich mich da so hingesetzt und irgendwann kam dann halt Patrick Sang und dann saß dann Patrick Sang direkt neben mir. Und dann habe ich gedacht, ist jetzt schon irgendwie so ein kleiner Fanboy-Moment und eigentlich würde ich jetzt schon gerne was sagen, aber wollte ihn auch nicht nerven. Und die waren aber die ganze Zeit, und da war schon absehbar, dass es jetzt kein Weltrekord wird. Ja. Die waren die ganze Zeit super drauf. Die waren richtig cool drauf. Generell auch schon morgens am Start. Die waren sehr konzentriert, aber die hatten irgendwie die ganze Zeit so diese typische afrikanische Fröhlichkeit. Und dann irgendwann habe ich mir dann so ein Herz gepackt und habe gesagt, hier, Entschuldigung, ich war letztes Jahr bei der Trainerfortbildung und ich fand das so unglaublich inspirierend und es war für mich so spannend zu hören, wie überfordert die deutschen Trainer waren oder die westlichen Trainer waren, als du erzählt hast, dass ihr nur bei viel lauft und dass die ganzen westlichen Trainer immer wollten, die 80% wovon, also von Puls oder von Race Pace und er so, no, bei viel. Dann fing er halt voll an zu lachen. Und dann meinte er, du warst auch da. Und dann hat er halt erzählt, 20 Minuten, so worauf seiner Meinung nach drauf ankommt und wo die Unterschiede sind zwischen Eliud und dem anderen seiner Topläufer, den er vorne mitgelaufen hat. Und hat auch gesagt, ja, der wird hochgehen, aber für den geht es darum, dass er einfach Selbstbewusstsein sammelt, dass er merkt, dass er bis Kilometer 25, 26, 27 mit Eliud mitlaufen kann. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wie ist es denn jetzt so für dich? Bist du jetzt nervös, wenn du siehst, dass die Splits nicht so stimmen? Und er so, nee, ich kann doch jetzt gar nichts mehr machen. Also natürlich bin ich excited, but I'm not nervous. So, weil Eliud ist einfach so schlau und so, der weiß genau, was er macht. Und wenn er die 5 Kilometer so schnell angelaufen ist, wie er sie angelaufen ist, dann hatte das seinen Grund. Er ist nicht ohne Grund der Champ. Und das war einfach, das war so cool. Und das war echt so, das waren so 20 Minuten, wo ich gedacht habe, ey, das war einfach jetzt Private Lesson von einem der erfolgreichsten Marathon-Coaches der Welt.
Geil.
Und der hat halt auch ganz klar gesagt, dass für ihn so den ganz großen Unterschied macht, dass du als Trainer versuchen musst, die Persönlichkeit des Läufers, / bei unseren Athleten und Athletinnen, zu trainieren. Mhm. Also dass du natürlich schon irgendwie die gleichen Methodiken hast, aber du musst halt einfach ganz extrem auf den Charakter, auf den Gegenüber eingehen und versuchen, ihm das zu verklickern. Wie kriegt er das jetzt mit, dass er in den richtigen Bereichen trainiert und dann einfach auch Woche für Woche, Einheit für Einheit grindet und halt über Monate oder wie bei Kipchoge über Jahre halt diesen Spirit beibehält und dann halt auch diese Bescheidenheit. Also das hat er dann halt auch ganz, ganz oft wiederholt, so Simplicity und halt immer Consistency. Und das war natürlich auch cool, weißt du, sitzt du da und bist halt einfach so am Quatschen, wie wir zwar jetzt. Und das hat auch richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann wurde einem halt bewusst, was das wirklich für Superstars waren. Kommen wir zurück zu dieser Siegerehrung, wo wir hinter den Mexikanern am Eingang standen. Und dann wurden halt erst die ersten drei Deutschen geehrt und die ersten drei deutschen Frauen und Männer. Und die ganze Bühne war voll. Das war wirklich, die haben alle gefeiert. Das war so cool. Und dann kam auf einmal die Siegerin und Elliot von 10 Bodyguards umringt unten durch die Menge durch.
Das habe ich auf Instagram gesehen. Unfassbar.
Die sind es war wirklich so, als wenn da Michael Jackson gerade zu seinem Konzert geht. Die sind durchgedreht.
Das war auf Instagram erst gesehen. Ich habe mich gefragt, warum? Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, aber ich glaube auch nicht. Es jede Menge Leute, alle hatten ihr Handy raus so und haben es gefilmt, wie er irgendwie vorbei ist, was ich absolut verstehen kann. So, ne? Also ich hätte es nicht gefilmt, weil ich hätte irgendwie versucht, so den Blick drauf zu erhaschen und irgendwie Mimik zu sehen oder keine Ahnung was. Aber kann ich verstehen, wollen das festhalten. Aber die filmen dann auf ihren Handys und wenn er, also ganz viele, wo er dann so neben denen war, war das Handy so irgendwo in der Luft und sie haben mit der anderen Hand versucht, ihn anzufassen. So auf dem Kopf. Die haben versucht, ihn auf dem Kopf so anzufassen. Und so, wirklich, die haben so auf ihr Handy geguckt, gefilmt, und gesehen, er ist vorbei und dann so auch manchmal ins Leere gegriffen, weil sie immer noch aufs Handy geguckt haben. Dann dachte ich auch, warum wollt ihr den jetzt anfassen? Was bringt euch das? Und wie unangenehm ist es für ihn? Da habe ich mir vorgestellt, wenn ich durch eine Menge gehe, erstmal schon so Bodyguards und so irgendwie, klar, ist vielleicht doch ganz geil, so superstarmäßig, aber auf einmal fassen dich irgendwie Leute an den Kopf an die ganze Zeit. Warum? Was bringt euch
halt
das? Auch, und warum?
Man also muss, halt, doch, auch, man muss halt auch wirklich sagen,
das verstehe
halt
ich nicht.
Er ist tatsächlich noch kleiner als ich. Man kann es nicht glauben, aber er ist tatsächlich noch kleiner als ich. Dadurch wirkt es dann vielleicht auch noch so. Aber was krass ist, und das trifft halt so seine Bescheidenheit, und das hat mich echt nachhaltig beeindruckt, obwohl ich da auch schon 2-3 Gin Tonics getrunken hatte zu dem Zeitpunkt.
Also hast du auch versucht, ihn anzufassen?
Nee, ich war gar nicht in der Nähe. Ich war im zweiten Stock. Das war also zweiter Stock. Wir waren im zweiten Stock. Und dann ist er auf die Bühne gegangen und das allererste, was der Typ macht, ist, geht zu den Läuferinnen und zu den Läufern und gratuliert ihnen.
Ach, geil.
Unfassbar. Geil. Wirklich so direkt auf die Bühne. Ich glaube, er hat einmal gewunken und dann ist er direkt zu den Läuferinnen und zu den Läufern gegangen, hat ihn gratuliert. Und da war dann selbst so ein Amanal Petros, hat dann so kurz mal geguckt und hat so gedacht, oh, was ist das denn jetzt hier los? Henrik Pfeiffer natürlich auch, die deutschen Läuferinnen auch. Also die waren schon echt alle krass beeindruckt. Und das ist wirklich so diese Bescheidenheit, die strahlt er aus, kombiniert mit einer unglaublichen Aura und so Souveränität irgendwie. Also wirklich so Demut und Bescheidenheit, aber jetzt nicht im Sinne von, kann ja auch mal manchmal so ein bisschen negativ wirken, dass man so denkt, ach komm, jetzt stell dich mal nicht so unter den Scheffel, du hast ja einfach gerade zum 5. Mal den Berlin-Marathon gewonnen, das hat noch keiner vor dir geschafft.
So. Ja, das ist so, ich habe den ja auch einmal erlebt, bei wo Nike uns eingeladen hatte zum Launch vom Vaporfly. Wo er auch da
als ihr in Berlin wart.
Und ich genau. Diese Aura, die du beschreibst, hat er absolut. Und für mich, also wenn er so redet, der ist ja auch dann so bedacht und ruhig und sowas. Für mich ist das irgendwie so, wie ich mir, also in dem Moment, das war meine Interpretation dann davon, sag ich jetzt mal, so stelle ich mir den Dalai Lama auch vor.
Ja, weil auch so ein bisschen so ein bisschen Humor, ne? Also immer so ein bisschen, der grinst die ganze Zeit
ja,
auch so. Der stimmt.
Einfach
so ein bisschen
positiv,
spitz
ruhig,
finde ich auch so.
Ganz, also besonders einfach.
Ja, stimmt. Genau, stimmt, ja, stimmt. Also so, ja, jetzt wo du es sagst, kommt dem ein bisschen nah. Also ist natürlich dann noch gottartiger irgendwie, aber stimmt, genau so war das. Also einfach unglaublich cooler Typ, halt bescheiden. Trotzdem füllt er halt total den Raum. Und das ist schon krass. Und dann natürlich auch, muss man auch nochmal sagen, dieser Schuh von Adidas. Dieser brutale Schuh für 500 Euro, Listen and Repeat, kostet 500 Euro. Ich wette, im Triathlon-Sport wird er getragen, im Laufsport nicht, weil die Läufer fast alle nicht so viel Geld bereit sind auszugeben. Im Triathlon werden ihn sofort einige Leute laufen. Gab's natürlich
auch
Diskussionen.
Ja, damit läuft 2:30 Marathon.
Warum ist Patrick den nicht in Nizza gelaufen? Muss man marketingtechnisch natürlich irgendwie verstehen, weil es ist halt letztendlich ein Laufschuh. Und der Berlin-Marathon ist natürlich viel, viel, viel größer als die Ironman-Weltmeisterschaft. So, natürlich ist es irgendwie schon so, wo man denkt, boah, ey, Patrick Lang ist schon der beste Läufer im Langdistanz-Triathlon.
Wir müssen mal nochmal genau hingucken, welchen Schuh er gelaufen ist. Vielleicht war das ja auch wieder so ein, weißt du, anders gebrandet und so.
Nee,
vielleicht
nee,
war
nee.
Er es schon. Nee, hast
nee,
du
glaube ich nicht. Ja, weil das hat man schon, der sah schon nochmal sehr anders aus, weil der ist ja auch so extrem puristisch und hat ja auch wohl wirklich ein sehr, sehr empfindliches Obermaterial. Der soll ja auch tatsächlich nur für ein oder zwei Marathonläufe geeignet sein. Dann kannst du ihn wegschmeißen. Ein bisschen so wie früher dieser MyFly von Nike.
Ja, der hat aber nur 50 Euro gekostet.
Genau, und der kostet halt jetzt eine Null mehr dran. Aber was natürlich schon auch echt krass ist, ich meine, die Frau, diesen Fabelweltrekord, 2:11:50 und Amanal Petros 2:04 hoch, also auch den deutschen Rekord pulverisiert. Und das war halt auch krass, wir sind dann am Montag mit der Bahn zurückgefahren, die wieder Verspätung hatte, Gruß an die Deutsche Bahn. Ist schon hart, wenn man irgendwie von Hamburg nach Berlin 1,5 Stunden braucht oder 2 Stunden und dann startet das Ding aber erst 3 Stunden später. Auf jeden Fall, der Berliner Hauptbahnhof war dann schon mit Plakaten von Adidas, mit der Siegerin und mit Amanal mit diesem Schuh. Also irgendwie keine 24 Stunden nach Zieleinlauf war da halt schon der Hauptbahnhof mehr oder weniger voll.
Krass.
Ja, und da denkst du halt schon so, ey, das ist natürlich schon dann, ich meine, besser kann Marketing nicht aufgehen. Das war natürlich für Adidas Weltklasse. Das war natürlich richtig, richtig gut gemacht.
Ist die Frau mit 2:11:53 oder so, ist die ja, glaube ich, gelaufen. Ist die auch den Schuh gelaufen? Das habe ich gar
nicht. Ja, die ist auch den Schuh gelaufen, genau.
Krass.
Ja, ja. Das war natürlich gefundenes Fressen. Also das war super. Finde ich auch irgendwie cool, dass da jetzt so ein bisschen Bewegung auch in den Schuhbrands drin sind. Also so bei den Männern beispielsweise. Elliot klar, Nike, der zweite hatte, glaube ich, einen Essex-Schuh und der dritte dann auch einen Adidas. Das war aber noch nicht der Wunderschuh, der neue Wunderschuh. Aber bei den Frauen hatten, glaube ich, die erste und ich weiß gar nicht, ob die zweite auch diesen Wunderschuh hatten. Mm. Und wie gesagt, Amanal Petros auch den deutschen Rekord, ja, auch pulverisiert.
Ja, krass. 204, muss man ja auch mal überlegen, ne? Vor irgendwie, klar, vor Pre-Super-Shoe-Times hast du auch mal einen Berlin-Marathon mit 204, 203 gewonnen.
Ich habe witzigerweise jetzt gerade irgendwie, ich glaube es war heute oder gestern, so ein kurzes Reel gesehen, Vergleich zwischen Haile Gebrselassie, ja, und der hat mit 2:05 gewonnen.
Ja.
Berlin.
Ja.
Ja, also und ich meine gut, Amanal ist halt auch 8. oder 9. geworden. Ne?
Ja, das krass, ist sau geil.
Auch echt ein Brett.
Super, super geil.
Und der Typ schön um 3:15 mit auf der Tanzfläche, einige GT im Kopf.
Ja,
also der Typ ist dermaßen
abgegangen.
Der hat das richtig, richtig zelebriert.
Aber wenn ich, also wenn ich nach einer 2:04 mit deutschem
wandern,
Rekord und so eine wandern, krasse Verbesserung, also das hat er sich verdient und
absolut,
zum Glück hat er es gemacht.
Ja, ja, absolut. Also das ist natürlich auch cool. Also das ist schon
mega,
so auch diese Atmosphäre dann, das hat mich immer so ein bisschen an Hawaii vor 10, 15 Jahren erinnert, als halt auch die Top-Athleten da alle noch wirklich mitgefeiert haben. Also in den 90er Jahren war es ja noch krasser.
Und natürlich hast du Trüffelschweinchen auch die Party gefunden.
Ich habe... Das ist natürlich klar.
Das war wieder klar, dass der Görke wieder da war. Wo, ah ja, herrlich. Sorry, jetzt kannst du von dabei weiter erzählen.
Nee, ach Gott, nein. Aber das war einfach schön zu sehen, dass die dann halt, wie du es halt sagst, ich meine, der Typ war monatelang in Kenia, hat sich total diszipliniert und das ist ja auch, das sieht man Amanal ja auch an, das ist ja so ein lebensfroher Typ irgendwie und ich glaube, dem fällt dieser Verzicht auch wirklich nicht einfach. Für den ist es wirklich eine Herausforderung. Das hat er auch im Interview, ich glaube, mit der FAZ war das, wo er das auch gesagt hat, dass er ganz bewusst deswegen auch in Kenia war, wo er halt überhaupt keine Ablenkung hat, wo du dich wirklich nur aufs Training und Regenerieren und Essen konzentrieren kannst. Und du hast richtig gesehen, wie der das genossen hat. Und der hat das auch intern vorher angekündigt, dass er die 2:04 angreifen will. Und das ist natürlich sensationell, wenn ein Plan aufgeht. So, ich musste mich aber auch, deswegen war ich auch nur da, ich musste mich aber auch um Tabea kümmern, weil die war ein bisschen geknickt. Die hatte ja gehofft, die 2:30 zu knacken. Bis Kilometer 25 lief echt alles on track. Dann hat sie die Flasche
verpasst.
War sie sogar weiter?
Ich habe irgendwie Tracker ja natürlich auch alles verfolgt. Und
ja,
bis Kilometer, ich sag mal 35 war sie ja, also bis 30 auf 2:28 Zeit und dann bis 35,
nee,
dann
nee, nee,
ist hochgegangen.
Bei 30 war das dann schon
2:29.
Nur noch eine 2:29.
Ah, dann
noch
war das
was
da schon, okay. Da hab ich's nicht
und bei 35 war es dann, glaube ich, schon drüber. Oder vielleicht hast du sogar recht, vielleicht war es sogar auch noch bei 35.
Ich meine, dass die Zeit von 35, ah nee, stimmt. Die Zeit, die bei 35 kam, da war dann klar, es wird über 32.
Genau.
Ja, du hast recht.
Genau. Und dann hat sie halt da, hat sie dann wirklich richtig, richtig gelitten zwischen 35 und 40. Da
weil
ist
sie eine Flasche gepasst hat.
Fast an 4er Schnitt dran. Ja, genau. Da hat es dann mit dem Zucker nicht mehr so richtig hingehauen. Und die kam dann auch ins Ziel und war wirklich echt kreidebleich. Also es war wirklich unglaublich. Miguel, ihr Pacer, der auch einen super Job gemacht hat, der hatte ein weißes Shirt an und der sah dunkel aus neben Tabea.
Alles
weil ich
gegeben.
Dachte wirklich, die kippt da jeden Augenblick um. Die hat dann aber halt wirklich die letzten 2 Kilometer und das ist ihre Qualität. Die kann wirklich so tief gehen. die ist dann ja zumindest noch PB gelaufen und auch um 20 Sekunden. Ich meine, es ist ja auch in den Bereichen echt nicht selbstverständlich. Klar ist Berlin natürlich eine deutlich schnellere Strecke als Hamburg.
Aber ja, gut.
Aber trotzdem, ne, das, genau, wenn du halt, und halt auch wenn du hops gehst, ne? Wenn du halt hops gehst.
Wenn du eine Flasche nicht hast, dann, also ich meine, das ist halt dann einfach in den Bereichen, die Bestzeit zu laufen ist krass, aber auch, wenn du dann einmal die Flasche nicht hast und nicht deine geplante Carb-Versorgung so passt und du umdisponieren musst, dann wird es halt natürlich mit so einer krassen Bestzeit, das wäre ja dann eine Minute, was war es, eine Minute 40 oder so schneller gewesen?
Ja, noch mehr, sie hatte 2:31.50 und sie war halt auf Kurs.
Also 1,50 schneller in den Bereichen ist schon ein Wort halt, ne?
Ja, ja, voll. Also und ich glaube auch, ich war mir 100% sicher, dass sie eine 2,28, also irgendwas zwischen 2,28 und 2,29 drauf hatte. Und da sieht man auch, was auch der Miguel, der ist ja auch ein absoluter Hobbyläufer. Also ich meine, der läuft richtig, richtig schnell. Der ist auch einfach so ein cooler Dude, kommt vom Radfahren und hat dann erzählt, er ist einmal einen Marathon in Valencia oder Sevilla auf Bestzeit gelaufen, ist in 2,24 gerannt.
Boah.
Aber das ist jetzt halt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und der hatte echt die Hosen voll vorher, dass er mit Tabea überhaupt bis zum Ende laufen kann. Und ich so, ey Miguel, mach dir da überhaupt keine Gedanken. Wenn du bei 38 raus musst, da sind schon so viele um Tabea rum, die zieht das dann durch und du weißt, wie stark sie halt ist. Und dann habe ich nochmal mit Steffen Ulitzger gesprochen, der ja bei den Olympischen Spielen als Hindernisläufer war, der kommt ja auch aus Kiel, hab damals ab und zu mit ihm zusammen trainiert. Und dann kamen wir auch so über dieses Pacing und da meinte er, ja, das Problem ist, dass hier halt in Berlin laufen halt weit über 100 Leute unter 2:30. So, und da musst du nicht nur auf die Bremse treten, die ersten 5 Kilometer, sondern da musst du einen Anker werfen, um nicht zu überpacen. Und die hatten halt die Vorgabe von mir, den Halbmarathon in einer 1:14:30 anzulaufen und gehen mit einer 1:14:34 durch. So, und das ist natürlich für einen, der jetzt kein hochprofessioneller Pacer ist, ist das natürlich Weltklasse.
Mega geil, ja.
So, und ja, aber dann hat Thiemann halt so ein bisschen gelitten, aber ist immer noch Bestzeit gelaufen, was ich halt total gefeiert habe. Und dann guckte sie mich so echt an, die Augen sind schon so leicht weggegangen und dann meinte sie, oh Mann, ich so, ey Thiemann, komm, du bist wieder Bestzeit gerannt und das ist doch der absolute Wahnsinn. Und da meinte sie nur so, oh, sag mir bitte nicht, dass ich eine 2:30:31 gelaufen bin.
30 Sekunden.
Und dann meinte ich so, nee, du bist eine 2:31:33 gelaufen. Und dann guckt sie mich so an, fuck, der Hamburger Rekord ist 2:31:31.
Ja.
Und dann dachte ich nur so, no, den hatte ich dann natürlich auch nicht im Kopf.
Ja.
Naja, und das war dann der Grund, weswegen ich zur Party musste, um halt Tabea so ein bisschen aufzubauen. Aber sie ist dann halt auch so eine, also es steckt ihr schon so ein bisschen in den Knochen, weil sie halt auch wusste, dass sie es drauf hat.
Mhm.
Aber das ist halt einfach so. Ich meine, das ist halt echt so ein schmaler Grat. Und
wahrscheinlich hatte Eliot auch den Weltrekord drauf und die sind ja auch angegangen
voll.
Auf Weltrekord-Pace.
Na klar.
Und dann
ja,
irgendwann ist
deutlich.
Er eben auch deutlich weggeslippt. Und
genau.
Ja, das also wäre ja auch komisch, wenn es immer passen würde oder immer
Nein.
so klappt, wie es ne, geplant ist. Und am Ende, so, ich meine, die Tabea kann ja unfassbar stolz drauf sein. Die hat jetzt irgendwie 3 Marathons geil vorbereitet und alle Bestzeit gelaufen.
Ja, 5 sogar. Also auch der erste
ja,
war ja auch.
Ja, gut, ja, aber sogar, das war ja dann so.
Danach dann 4 Stück, genau.
4 Stück
ja,
waren es,
ja,
nicht
genau.
3, 4,
genau.
Jedes
ich meine,
der erste, klar,
genau.
Da habt ihr dann gedacht, ja, gucken, was passiert, aber der war ja dann doch deutlich besser, als ihr eigentlich geplant hattet.
Ja, voll. Weil die sind 2:40, 2:33 und jetzt zweimal eine 2:31 gelaufen. Also das ist jetzt wirklich, und das ist natürlich auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Und das ist ja auch das, was halt auch den Marathon dann so fasziniert genau. macht. Und weswegen mich zum Beispiel auch zurück zu Start, so einer wie Phipps, der dann halt meiner Meinung nach das eigentlich gar nicht drauf hatte, der wirklich, wirklich überpaced hat, aber der dann halt einfach auch hinten raus nur 2 Minuten. Also im Grunde genommen ist er genau das gleiche gelaufen wie Tabea, nur 10 Minuten langsamer. Er ist aber nicht mal mehr die Hälfte der Kilometer gerannt. Das war schon wirklich, war wirklich stark. Aber ja, es ist Marathon wirklich, boah, also ist echt ein Biest. Aber es war ja eigentlich immer so mein Traum. Ich wollte ja immer mal noch in der guten Form, die ich damals ja hatte, mich nochmal auf so einen Stadtmarathon vorzubereiten und dann versuchen, in Hamburg einen schnellen Stadtmarathon zu laufen. Hat nicht geklappt aus diversen Gründen. Und ich meine, dieses Jahr hatte ich das dann ja auch vor, hast mich auch so ein bisschen reingeredet. Und da hätte ich auch Bock drauf gehabt und dann hoffnungslos gescheitert. War ähnlich erbärmlich wie dein Hochgehen bei einer 50-Kilometer-Ausfahrt.
Das haben wir jetzt gemeinsam.
Waren ja nur 44.
Ach, 45.
Genau. Aber ich kann halt deine Faszination, ja, das kann ich so dermaßen nachvollziehen, weil das halt einfach, dieser Sport, der ist schon einfach echt toll, diese Emotionen, dass irgendwie Fleiß belohnt wird, dass du trotzdem, ja, trotzdem kannst du das Ganze nicht planen. Es ist halt einfach nicht planbar.
Ja, und das ist ja nur Race Day, über das wir jetzt gesprochen haben, so, ne? Diese Sachen, das ist ja dann so der irgendwie, das ist dann das Geile, da holst du dir, setzt die Kirsche auf die Sahne-Torte nochmal oben drauf. Und das ist halt das, was ja ganz am Ende vom Project in den letzten 6 Wochen mir so ein bisschen abgegangen ist, weil es dann so Pflicht wurde. Aber eigentlich ist es bei mir eher so dieser Lifestyle, ne, einfach auch fit zu sein und einfach auch, wenn es dann zeitlich passt und man eine dumme Idee hat und sagt, wir fahren heute mal 300 Kilometer, dass es halt geht. So, dass du halt immer diese Form dafür hast oder auch, keine Ahnung, immer die Form hast, eine Halbdistanz irgendwie durchzubekommen, ohne irgendwie am Ende 10 Kilometer einen Powerwalk zu machen, sondern durchzujoggen. So, und auch wenn es dann 5er Schnitt ist oder so, ist mir, oder 5,30er Schnitt oder egal, aber Hauptsache nicht gehen müssen irgendwie. Und, das ist irgendwie das, was ich schon will. Und wenn ich dann auch auf, so bei in der Fotogalerie, weil ich mal wieder was posten will auf Insta, aber keine neuen Bilder habe, runterscroll und dann so die Bilder jetzt sehe, wie die Trikots spannen und dann so ein Jahr davor, wo du ripped bist und völlig in Shape geflattert. Und denkst so, das sah schon besser aus.
Ja gut, das ist dann natürlich auch wieder so die Blase, in der man sich bewegt.
Trotzdem finde ich es geiler. Ist mir scheißegal, ob es eine Blase ist oder nicht. Ich kann mir das sagen, wenn ich das angucke, denke ich mir, ja, ich würde so lieber aussehen, als wie ich jetzt aussehe.
Na klar. Aber wobei, da muss man halt auch sagen, da reichen dann aber auch diese 8 bis 10 Stunden nicht, die man dann pro Woche trainieren muss.
Aber es ist vielleicht der gesunde Mittelweg.
Nein, total. Also, Nicky Boy, das ist ja das, was ich immer sage. Also, was ich ja jetzt auch irgendwie die letzten Wochen auch, bei mir kam es dann wirklich primär durchs Radfahren, weil ich halt einfach jetzt Bock hatte und ich hatte dann diese eine Woche, wo ich tatsächlich 4-mal Rad gefahren bin und auch nahezu jedes Mal 100er gefahren bin. Und da hatte ich auf einmal
Wirklich,
das war krass. Also, und dann denkst du auf einmal, ey, wo kommt denn die Form her? Und das macht einfach, natürlich macht das Spaß. Also, das ist genau das, was du sagst. Aber ich finde jetzt so in diesem fantastischen Spätsommer, den wir haben, ist es ja auch relativ einfach. Aber so die Jahreszeit, die jetzt kommt, und da schließt sich dann wieder der Kreis.
Das ist das Krasse bei mir. Da habe ich kein Problem mit.
Boah, ich voll.
Ich null. Ich voll. Ich laufe lieber im Winter, wenn es kühler ist. Ich kann ja Hitze nicht gut.
Ja, laufen ja, aber wenn wir jetzt an das Radfahren denken und du wirst jetzt auch merken, jetzt ist
aber
es auch nicht mehr so
leicht.
Aber
dann setze ich mir eine Stunde auf die Rolle und fahre hier
wieder.
Ja,
ist jetzt aber auch nicht mehr so einfach, wenn die Kleine dann irgendwie am Pennen ist und Jana dann sagt, oh Nick, nicht jetzt, weil das ist zu laut und so. Das verändert sich ja. Das ist so genau dieses.
Das schaue ich mir mal an jetzt.
Ah, werden wir herausfinden. Also bei mir war das ab und zu so eine legitime Entschuldigung, nicht mehr auf die Rolle zu gehen, weil ich wusste, okay, nee.
Siehst du, aber das war aber bei dir auch anders mit der Rolle. Da gab es noch keine Smart-Trainer und keine irgendwie
wie
unseren Club, dass du dann ein Workout hast, was du abfährst und der Trainer wird automatisch gesteuert und das macht ja viel mehr Bock.
Nee, das macht es schon einfacher. Na klar, das stimmt schon. Da hast du recht. Aber ich wollte damit nur sagen, es ist ja schon alleine logistisch. Vorher hast du irgendwie dein Rad auf dem Smart-Trainer. Und in der Regel, die meisten jungen Familien haben jetzt nicht so viel Platz, dass sie einen extra Trainingsraum haben.
Ja, habe ich auch nicht. Wir haben 3-Zimmer-Wohnung und hier ist ein Büro und da steht mein Rad in der Ecke. Da steht sogar schon eingespannt hier auf der Rolle.
Okay, das ist eine Luxussituation. Dann gibt es keine Entschuldigung.
Es gibt keine Entschuldigung.
Ich muss immer runter in den räudigen Keller hier bei uns.
Ja, kannst du mal sehen.
Ist natürlich auch so ein bisschen Rocky Balboa.
Ja, aber da muss ich sagen, das wäre für mich auch noch so ein Hindernis. Hier ist halt so, ich setze mich hier, wenn ich irgendwie arbeite, E-Mails oder morgens hin, sehe das Fahrrad, das steht da.
Voll.
Das Einzige, was ich machen muss, ist mein iPad oder Laptop auf, Club an, mich mit der Rolle verbinden und mich draufsetzen und eine Radhose anziehen. So, ne? Die Hemmschwelle, sage ich jetzt mal, ist einfacher, als im Winter laufen zu gehen, weil da musst du dann noch 10 Sachen anziehen und keine Ahnung was und vor die Tür und dann ist kalt. So, das ist eigentlich geil. Und
ja, total. Also nein, ich finde euch, das geht ja auch. Also aber trotzdem hilft es halt, wenn man einen Plan hat oder wenn man halt.
Ich muss, das merke ich ja jetzt für mich, ich muss ein Ziel haben irgendwie.
Genau.
Also ich,
genau.
Das hatte ich ja auch immer, dass ich mich für irgendwelche, sei es dumme Wettkämpfe, Challenges, Ötülö, sonst was angemeldet habe, aber ich habe ja immer gedacht, so ja, ich habe ja immer Sport gemacht. Aber wenn ich war auch immer für irgendwas angemeldet oder wir hatten immer irgendeine Idee, ja, wir wollen ja nochmal Bikepacken gehen, dann wusste ich ja, okay, da kommt Janosch mit und der, wenn ich nicht fit bin, fährt er uns sowas von den Grund und Boden, dass ich nach Tag 1 abreise und nach Hause fahre mit dem Zug. Und dann hast du so im Kopf, ja, ich muss jetzt auch was machen irgendwie. Genauso wie wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, du lädst zum Ride mit deinen Athleten und wir fahren an die Ostsee, das sind 200 Kilometer, da wüsste ich genau, ja, wir fahren da einen 35er Schnitt, da brauche ich mit meiner jetzigen Form nicht hinfahren. So, wenn ich aber weiß, wir fahren das im halben Jahr, dann setze ich mich jetzt auf die Rolle und fahre dieses Stundenintervall, ja. Ja, weil ich da Bock drauf habe und auch dann da mitfahren will. Vielleicht nicht vorne, aber im Windschatten wenigstens mitfahren können. Und das ist irgendwie das, wo ich wirklich seit Montag echt mit mir zu kämpfen habe oder seit Sonntag, seitdem ich da vom Rad gestiegen bin, da noch nicht so stark, weil dann hatte ich erstmal nur Kuchen im Kopf, den habe ich dann weggeballert und war dann erstmal wieder zufrieden und happy und der Zuckerspiegel ist wieder hochgegangen und alles war wieder gut. Aber seit Montag habe ich das schon dauerhaft im Kopf, muss ich sagen. Also
Berlin-Marathon nächstes Jahr.
Ja, also ich weiß noch nicht, was es sein soll, aber irgendwas muss ich machen, Nils.
Ja, ich war, welcome to my world.
Berlin-Marathon ist jetzt das Problem. Dann würde ich halt sagen, ja, reicht, wenn wir im April anfangen.
Ja, na klar, du musst natürlich vorher schon irgendwas haben. Logisch, klar. Nein, das ist ja klar. Aber trotzdem, also ich hätte einfach mal total Bock darauf. Ich weiß ja auch, wie schwer das ist, in diese Vorbereitung reinzukommen, aber auch so diese Entwicklung dann immer so zu sehen, auch bei den Athleten, die irgendwie als Hobbyathleten angefangen haben und die jetzt einfach da, auch wie Daniela, die ist ja jetzt in 3:41 gelaufen und die hat noch vor, die ist letztes Jahr eine 4:10 oder 4:20 gerannt, hat gesagt, mir macht Laufen überhaupt keinen Spaß und die ist im hintersten Startblock gestartet und musste da teilweise echt kreuz und quer rennen. Ob das jetzt wirklich stimmt, ob jetzt GPS-mäßig, also ich habe es gesehen, dass die beim Halbmarathon oder beim Marathon 42,2 hatte sie eine 3:35, das ist knapp über einen 5er Schnitt, die ist über einen Kilometer mehr gelaufen. Und Basti meinte auch, also auch bei ihm, als der 3-Stunden-Ballon weg war, war es halt so voll, du konntest gar nicht Ideallinie laufen, weil halt einfach alles voller Menschen war. Mhm. Na klar, läufst du dann ganz, ganz schnell 5, 6, 700 Meter mehr, wenn du nicht die Ideallinie laufen kannst. Also da musst du wahrscheinlich in Berlin unter 2:40 rennen, damit du keine Umwege läufst, weil da halt einfach so viele Leute, ich habe wirklich nochmal aus Spaß geguckt, wenn du unter 2:30 rennst, bist du in Berlin nicht in den Top 100.
Boah.
Das ist schon wirklich abartig. Was
obwohl halt bei 47.000 Leuten.
Ja, aber Nicky Boy unter 2:30.
Ja, das ist krass, aber das ist halt Berlin, das ist, wie du gesagt hast, einer der 5 Majors.
Ja.
Also wenn du ambitioniert läufst, ist Berlin, und weil es eigentlich der schnellste ist, ist wahrscheinlich, würde ich sogar sagen, Berlin der kompetitivste Marathon, mit vielleicht Boston oder so. Der hat von der Zeit nicht, weil er viel härter ist von der Strecke. Aber das ist ja so, Berlin, Boston sind,
ich glaube, London.
Ja.
Und Tokio, die ganzen.
Ja, sagen wir, ist ja egal. So alle Majors. Genau, halt aber das sind 5 in der Welt. 5 in der Welt. Und auf diesen 5 verteilen sich auch die krassesten Hobbyathleten und die besten Hobbyathleten. Das ist halt wie Frankfurt, Rot und sonst was. Guck mal, wie viele Sub-9 in Rot machen.
Ja, da hast du recht. Das liegt aber auch daran, weil die Strecken nicht vermessen sind. Da gibt es wieder Ärger von Felix. Oh, ihr, nein. Ach, Quatsch. Das ist ja auch, wird ja auch immer besser. Also muss man ja auch sagen. Nee, aber es war schon, also du merkst, es hat mich nachhaltig beeindruckt, das Wochenende. Hab dadurch natürlich das andere, wir haben darüber geredet, das müssen wir auch sagen. Ich glaube, dass alle Podcasts wahrscheinlich schon darüber geredet haben. Wir sind auch schon wieder im Kontakt. Vermutlich werden wir nächste Woche dann auch wieder einen der Kurzdistanzraketen am Mikro haben. Aber wir haben es ja schon immer gesagt, was die Kurzdistanz für eine Fahrt aufgenommen hat und was war das für ein Knall aus Pontevedra.
Pontevedra, ja. Spanien. Unfassbar. Also ich fange mal an.
Hometown von Javier Gomez übrigens.
Ah, das wusste ich nicht. Deputación Pontevedra. Also Martin Schulz, Para-Weltmeister.
Ja.
Simon Henseleit, U23-Weltmeister. Platz 2 für Tim Hellwig und Lasse Lührs Ticket für Paris 24.
Mit Platz 4, ne?
Mit Platz 4. 4 oder 5? Jetzt hast du mich auf den kalten Fuß erwischt. 4 oder 5. Aber warte mal, die Franzosen waren 1, 2, 3, 4, 5 müsste er gewesen sein.
Okay,
5 müsste er gewesen sein. Ich habe das Rennen nämlich live gesehen und wie Tim Hellwig das gemacht hat, nochmal Kudos, ist so geil. Also irgendwann waren da 5 zusammen, die 3 Franzosen, Beger, Konix und wer war es noch? Noch einer?
Ich war nicht.
Tim Hellwig und Lasse Lührs. Und die waren noch zu 5 zusammen, also 3 Franzosen, 2 Deutsche. Lasse war schon immer ganz hinten an der Gruppe und hat wirklich hart gefightet, dass er da dran bleibt. Und Ich weiß nicht, ob Tim halt das noch im Kopf hatte mit Paris, wo die Franzosen auch schon dieses krasse Sprint-Finish hatten und da unfassbar gesprintet sind. Auf jeden Fall hat er dann so anderthalb oder eins vor Ziel das Herz in die Hand genommen und hat so geil attackiert und hat auch eine kleine Lücke gerissen, aber nur so Wahnsinn. 3 Meter.
Ja.
Und ist ab da einfach alles von vorne nicht mehr zurückgeguckt und ist Vollgas gelaufen, hat es einfach versucht, hat sein Herz in die Hand genommen. Also, wer kann nochmal Replay gucken, so geil. Voll attackiert und wirklich auf der Ziellinie, es ist dann nochmal gesprintet wie Sau und wirklich, der Konix hat ihn erst auf den letzten 10, 15 Metern abgefangen. So, also so sah es, es war dann von vorne, vielleicht war es auch 20 Meter oder so, aber es war so close, dass es gewonnen hat und ich habe schon gesagt, wo die zusammen waren, ich dachte, boah ey, einer, die, also wenn Tim was schaffen will, muss er attackieren, weil gegen die 3 Franzosen dann Sprint, das wird wahrscheinlich nichts und dann wirklich keine 30 Sekunden später geht er los und ich saß so vom Handy, hat so auf dem Handy das Ding an, hab geschrien, das war so geil, das zu sehen und relativ ähnlich. Also erstmal gehen wir noch, Selina Klamt, U23-Weltmeisterin, also geht es mal weiter, U23, alles abgeräumt, Para abgeräumt, geiles Männerrennen und dann bei den Frauen, Lisa Tertsch Vierte und das Rennen hatte ich auch mir auf dem Handy so nebenbei angeguckt und Lisa war erst zurück und war, keine Ahnung, Platz 9, wo ich eingeschaltet hat beim Laufen. Und dann hieß es so, ja, Lisa Tertsch jetzt in die Top 8 gelaufen, aber sie hat noch eine 15 Sekunden Zeitstrafe. So, und dann dachte ich so, oh, fuck, ey, jetzt achte, die hätte das Ticket für Paris, wie bitter ist das? Und dann hat die den Lauf wahrscheinlich ihres Lebens gemacht. Die ist durchs ganze Feld nach vorne geballert und hat sogar noch die Beaugrand eingeholt, hat sich die noch einkassiert, ist dann in die, also auf Platz 3 vorgelaufen, von 9 oder 10 oder keine Ahnung was, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich angemacht habe, kann sein, dass sie noch weiter zurück war, das weiß ich nicht genau, aber wirklich durchs Feld, die ist geflügt. Da waren echt schon richtige Gaps, die ist so schnell gerannt. Durchs Feld geflügt, auf Platz 3 vorgerannt, dann in diese Box, die Penalty abgesessen und dann noch wieder ins Ziel auf Platz 4 und sich damit auch noch das Paris-Ticket gelöst. Also auch da richtig geile Race-Action in Pontevedra. Also wer da irgendwie Zugang hat, Triathlon TV, auf jeden Fall die Rennen und natürlich auch das von Selina und Simon anschauen. Super geil.
Ja, schon krass. Ich meine, wir haben es echt so die letzten Wochen und Monate oft erzählt, wie geballt die Power der DTU gerade ist. Und jetzt wirklich Frauenmannschaft komplett. Laura, Nina und Lisa und bei den Männern Tim und Lasse qualifiziert. Das ist schon wirklich ein Brett und ich glaube, den dritten Platz hätten die Männer ja rein theoretisch auch noch. Also wer weiß, ob da vielleicht dann ja im nächsten Jahr bis Paris dann doch noch einer kommt. Also das ist schon wirklich, also Respekt, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Das ist schon richtig, richtig krass, muss man sagen. Und drüben, Ironman 73, Mika Not ist back,
Augusta. In den
rübergeflogen nach Augusta, genau, hat das Duell zwischen Laundry und Lionel Sanders ein bisschen verhagelt. Hat Sanders nicht besonders gut geschmeckt, dass er einfach gar nicht rangekommen ist. Und Mika echt wieder krass souverän schon rausgeschwommen. Und was mir bei ihm immer auffällt, wenn du so dieses Verhältnis vom Kreuz zur Hüfte siehst.
Ist gleich.
Der hat irgendwie, ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich Hosengröße 26 oder so.
24. 186 Kindergröße.
Dann hat er aber so ein breites Kreuz und das sieht wirklich so abgefahren aus, weil er dann ja auch so gazellenartig elegant läuft und dann aber halt irgendwie beim Jubel dann so diese Arme hochreißt und dann dieses Kreuz. Also wirklich stark nach dieser doch Niederlage mit den Magenproblemen. Also Niederlage würde er jetzt wahrscheinlich selber sagen, wenn man das Rennen gesehen hat bei den PTO Asian Open. Das war schon souverän, aber halt leider hinten raus dann wirklich geplatzt und Magenprobleme gehabt. Aber gezeigt, dass er definitiv, dass das letztes Jahr kein Zufall war, was er da abgerissen hat, hat man, wie gesagt, in Singapur auch schon gesehen, aber hat es jetzt halt nochmal bestätigt. Also Kompliment. Extrem erfolgreiches Wochenende und ich war nur beim Laufsport unterwegs, in Anführungsstrichen nur. Aber das hat schon geknallt, war schon cool.
Das hat richtig geknallt, ja. Das war echt wieder ein gutes Sportwochenende. Ey, wir haben dieses Jahr schon so viele geile Sportwochenenden gehabt, so irgendwie also wenn man irgendwo mal war, Events, was man wieder erlebt hat, wie cool das eigentlich auch ist, irgendwo hinzufahren und einfach diese Vibes aufzusaugen, zuzuschauen, da ein bisschen zu sporteln und auch sich die Dinger einfach vor der Glotze reinzuziehen, wenn es da eine gute Übertragung gibt. Berlin habe ich natürlich auch komplett live geschaut.
Ja, ist auch einfach, also man muss schon sagen, also klar sind wir Freaks, aber es ist einfach auch wirklich eine tolle Sportart und das ist mir halt auch in Berlin wieder bewusst geworden. Klar, da hat auch Corona geholfen irgendwie, aber wie der Ausdauersport boomt und du hast es ja gesagt, das geht da eigentlich nicht immer nur um diese, klar schwärmen wir jetzt davon, irgendwie die Siege und Top-Platzierung und sich für Hawaii zu qualifizieren oder für Nizza zu qualifizieren, whatever, aber eigentlich das, was wir am meisten feiern und was uns selber auch am meisten fehlt, ist tatsächlich so dieser Lifestyle. Einfach dieses Fitsein, Gesundsein, du hast es gesagt, das Superman-Kostüm wieder passend machen ja. oder wieder anhaben oder wie es Anni gesagt hat.
Ich bin noch im Schrank, aber es ist zu eng.
Sich den Feenstaub abzuholen, das fand ich auch so cool, wieder so ein bisschen beim 200-Kilometer-Ride. Das ist einfach wirklich eine tolle Sportart und ja, es ist halt auch einfach echt gesund, ne? Und man merkt das, empfiehlt das, wenn man einfach ein paar Wochen lang, aus welchem Grund auch immer, beruflich eingespannt, familiär eingespannt, im schlimmsten Fall gesundheitlich nicht up to date ist. Aber wenn man dann halt einfach wirklich so slackmäßig nichts macht und dann kriegt man den Hintern doch zusammengekniffen und bewegt sich wieder und nach so 3, 4, 5 Wochen wird dann der Hebel umgelegt, das ist einfach schon echt ein tolles Gefühl. Und eigentlich auch ein schönes Schlusswort, oder? Hast du noch was?
Ein sehr schönes Schlusswort. Nee, ist ja auch schon spät und Bettgehenszeit ist bei uns beiden schon überschritten. Also bei dir hängt ja wahrscheinlich noch die Berlin-Nacht noch nach. Also du hättest wahrscheinlich schon eine Stunde vorher ins Bett gehen müssen.
Boah, ich traue mich nicht zu sagen, wir waren um 5 im Bett.
Boah, alter Schwede. Doch. Junge, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal um 5 im Bett war.
Ich auch nicht. Also ich kann dir einige Tage sagen, wo ich um 5 aufgestanden bin.
Das kann ich dir auch viele sagen. Boah, und bei mir klingelt gleich um 3 auch schon wieder der Wecker. Also ich gehe jetzt auch direkt ins Bett.
Ja, ich drücke die Daumen, dass es auch klappt. In dem Sinne, dir ein schönes Wochenende.
So machen wir es und bis nächste Woche. Dann wieder mit Gast.
Genau. Ja, mit Gast und dann ja auch schon Kona Calling. Oh. Darf man auch nicht vergessen.
Stimmt.
Nicky Boy, wir haben Gast und dann ist schon die Kona Edition.
Also danach die Woche, ne? Kona ist ja auch erst am 14., oder?
14, ja klar. Aber jetzt am Wochenende ist Kona tatsächlich schon in 14 Tagen.
Ey, das ging schnell. Also, das ging jetzt schnell. Ja. Das kommt jetzt überraschend.
Ja, deswegen bereite ich dich ja drauf vor.
Kommt jetzt überraschend, wie meine Radform.
Oh, die wird, also jetzt überraschend, wie schnell sie weg war, oder?
Wie schlecht sie ist.
Sagen, wie schnell sie wieder da ist.
Wie schlecht sie ist. Überraschend, wie schlecht sie ist. Hätte ich selber nicht mit gerechnet.
Ab ins Bett, bevor du morgen auf dem Weg zum Flughafen noch einen Hungerast beim Kofferstragen kriegst.
So ist es. Sehr gut. Also, gute Nacht. Tschüss.
Bis dann. Schönes Wochenende.